zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zu viel, der Mental Health Podcast. Mein Name ist Lars Tönz Feuerborn. Ich freue mich heute zum einen meinen Co-Host Christian begrüßen zu dürfen.
Hallo Lars.
Und zum anderen unseren Gast Elisa. Elisa,
hallo.
Schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich freue mich sehr. Wir sprechen heute über ein Thema, da haben wir schon drüber gesprochen, aber ich finde, du bringst nochmal ganz andere Perspektiven zu diesem Thema mit. Es geht heute nochmal um ADHS. Manchmal verbringen wir ja Jahre damit zu glauben, wir müssen einfach nur besser funktionieren. Dabei brauchen wir vielleicht gar nicht mehr Leistung, sondern mehr Verständnis für uns selbst, habe ich mir dazu notiert. Und lass uns da einfach mal reingehen. Du hast mit 15 Jahren, vor genau 15 Jahren, die Diagnose ADHS bekommen. Wie hast du es als Jugendliche erlebt?
Ja, genau. Tatsächlich war es so, dass ich eben mit 15 dann meine Diagnose bekommen habe. Ich war aber in der Grundschule tatsächlich schon mal zu einer Diagnosestellung bei einem Arzt, habe die dann damals auch bekommen, auch zusammen mit LAS und allem drum und dran, also Lese-Rechtschreibschwäche wurde diagnostiziert. Das ist eben, würde ich jetzt mal sagen, um die bisschen über 20 Jahre her, und damals wurde mir geraten, diese Diagnose besser, ich sage jetzt mal, unter den Tisch fallen zu lassen, weil man das ja nicht so gerne sieht, so im Zeugnis und dann später auch mal beim Arbeitgeber. Und dann, ich war da auch noch sehr jung, deswegen habe ich das auch gar nicht so richtig wahrgenommen und die Jahre vergingen. Und ich habe aber gemerkt, okay, ich tue mir immer schwerer, es gab dann auch Schulwechsel und ja, ich habe Blackouts bekommen, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich war unruhig, und dann ist mir dieses Erlebnis wieder eingefallen und ich bin dann zu meiner Mama und war so, Mama, da war doch mal was, und so, ja, da war mal was. Und dann habe ich sozusagen den Stein wieder ins Rollen gebracht und habe gesagt, so, jetzt bin ich 15 Jahre alt, jetzt verstehe ich auch irgendwie so ein bisschen, worum es hier geht, und ich möchte diese Diagnose jetzt nochmal machen. Ich möchte dann nochmal zu jemandem hingehen und habe dann nach langem Hin und Her, nach langem Überreden, diese Diagnose eben mit 15 nochmal gestellt bekommen und ab da dann eben auch das bei der Schule angegeben, habe dann damals auch Ritalin bekommen. So war das.
Welche Rolle spielte Ritalin damals für dich?
Also es war so, dass ich damals die Diagnose habe ich bekommen in der 9. Klasse, kurz vorm Zwischenzeugnis. Ich bin zur Realschule gegangen, also 10 Jahre Schule. Das heißt, es war im Jahr vor der Abschlussprüfung und ich hatte im Zwischenzeugnis 5 Fünfer und eine 6.
Soll vorkommen, Schwamm
Soll
drüber.
Soll vorkommen, genau. Und dann stand ich da natürlich und war so, okay, es muss was passieren. Auf gar keinen Fall gehe ich ohne meine Klasse, also lasse ich die in die 10. Klasse gehen und auf Abschlussfahrt fahren. Das funktioniert nicht. Ich muss diese 9. schaffen und ich muss in die 10. und meinetwegen wiederhole ich die 10., aber in der 9. bleibe ich nicht sitzen. Und dann habe ich eben das Ritalin bekommen und dann wurde es auch wirklich besser, also schulisch gesehen. Schulisch wurde es besser, meine Noten sind nach oben gegangen. Ich habe es geschafft, ich bin in die 10. Klasse gekommen. Mit einer Nachprüfung, Jahreszeugnis waren dann noch 2 Fünfer, über die Sommerferien gelernt und dann auf 1 Fünfer runter und in die 10. gekommen. Und schulisch gesehen war das toll. Ich habe dann aber schon gemerkt, umso weiter die Zeit verging, ich war nicht mehr ich. Also ich war ruhig gestellt, ich war ja wie so einfach nicht mehr da, wie eine leere Hülle. Und ich habe dann auch Jahre später mal mit einer guten Freundin von mir gesprochen, mit der ich damals zur Schule gegangen bin. Und die hat gesagt, das war gruselig. Mhm. Also es war einfach nur gruselig, mich zu sehen, weil meine Persönlichkeit eigentlich nicht mehr vorhanden war. Und ich habe es nur an Schultagen genommen, an den Wochenenden nicht und in den Ferien auch nicht. Ich bin nachmittags nach Hause gekommen, habe nur noch geschlafen, weil die Wirkung nachgelassen hat. Das heißt, meine Freizeit war eigentlich nicht mehr existent, also soziales Leben ist total zurückgegangen. Ich habe stark zugenommen, ich bin nicht sonderlich groß. 10 Kilo machen da schon ganz schön was aus, gerade in so prägenden Jahren wie 9., 10. Klasse. Ja. Weil halt diese ganze Alltagsbewegung weggefallen ist. Also ich bin nach Hause gekommen, habe geschlafen, noch ein bisschen was für die Schule gemacht und das war mein Tag.
Ich weiß das aus eigener Erfahrung noch, mir hat man auch Ritalin verschrieben damals, nachdem ich die Diagnose bekommen habe als Kind. Und bei mir sind auch einige Nebenwirkungen aufgetreten. Christian, Ritalin, also ich habe in Erinnerung, wenn ich das jetzt einfach so grob überschlage, damals, wenn wir jetzt mal so an die Zeit denken, wo wir jünger waren, wir sind fast ein Alter, Elisa und ich, da wurde mit Ritalin schon gut rumgeschmissen auch, ne? Gerade auch bei jungen Leuten war das halt das Ding, oder Christian?
Naja, es ist viel Industrie dahinter und es ist natürlich immer ein schöner Wunsch. Du hast eine komplexe Entwicklung, du bist in der Pubertät, es gibt ganz viele Themen und dann sozusagen ist ja unser Wunsch, gerne auf einen Knopf zu drücken und dann ist alles gut. Dann bist du erstmal in der Schublade drin. Das ist relativ schade. Also ich glaube nicht, dass man Medikament verteufeln sollte, aber es ist eben ein Mosaikstein in einer ganz komplizierten Welt, der mitunter, wir hatten auch eine Patientin hier als Gast, die hat eher sozusagen diese positive Seite sehr, 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 sehr intensiv wahrgenommen und dann die Seiten, die bei dir sehr ausgeprägt sind, eben einigermaßen handeln können. Bei dir ist es, sagen wir mal, hat es per se de facto nicht so kompliziert. Wir machen uns natürlich einfach, das ist ein Stoff und wir haben ein sehr kompliziertes Gehirn, wo wir vielleicht ein paar Stoffwechselvorgänge kennen, wo wir ein paar Botenstoffe kennen und wir merken, wir wissen, wie dieses Ritalin wirkt. Das macht eben das, was bei dir vielleicht zu wenig vorhanden ist über den Stoffwechsel, einfach über deine Genetik, nämlich das Dopamin und das Noradrenalin, dass das mehr vorhanden ist. Und wenn das nicht auf das Mikrogramm genau eingetunt ist, kippt es eben auf die andere Seite, die du empfunden hast. Also ich würde einfach mal sagen, damals war es sehr schwarz-weiß. Es gibt jetzt auch viele Ärzte, die sehr schwarz-weiß sind. Manchmal sehnen sich auch die Eltern danach. Irgendwie muss der Zappelphilipp ruhig gestellt werden. Und ist eben auch so eine Frage der Dosierung. Mittlerweile gibt es ein paar andere. Also es kann schon eine wichtige Komponente sein. Und es gibt Menschen, die sehr entlastet sind damit.
Elisa hat jetzt gesagt, sie hat es nur in der Schule genommen, am Wochenende und in den Ferien nicht. Wie ist das? Wie wirkt Ritalin? Ist das eins, was einen Spiegel aufbauen muss? Wirkt es nur punktuell, wenn man es dann einnimmt? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man das halt so dosiert?
Also der Spiegel ist relativ schnell aufgebaut und flutscht dann normalerweise auch wieder runter. Ich bin per se kein Freund der Wellenbewegung in Medikamenten, sondern im Kontinuum und einen Zustand der Unterstützung herzustellen, der eine Konstante ist. Weil man ja natürlich mit Hilfe des Medikaments, das wäre jetzt interessant, wie du dich sonst strukturiert hast, mit Hilfe des Medikaments vielleicht sonst auch leichter über Verhaltensänderungen, Struktur, vielleicht die Impulse gehen nicht so schnell auf und ab, in eine, sagen wir mal, einfachere Lebensbewältigung reingefräst hat. Und das geht gefühlt natürlich leichter, wenn du so eine Konstanz hast in deinem Gefühl und wo es nicht so zackelig nach auf und ab geht, Schalter an, Schalter auf. Also du hast es so gemacht, wahrscheinlich auch deswegen, weil es hört sich so an, du warst in einer Hülle, du hast dich nicht gut gefühlt. Du hast gesagt, du musst funktionieren und ich muss zumindest für die Schule funktionieren und da muss ich den Schalter irgendwie umdrehen. Das ist natürlich also per se nicht so richtig gut.
Ja, also man muss vielleicht auch nochmal mit dazu sagen, Hintergrund war auch der, dass ich eben dann auch 16 geworden bin. Ritalin und Alkohol verträgt sich nicht sonderlich gut. Ich war schon irgendwie eine ausgeprägte Jugendliche oder hatte ein ausgeprägtes Sozialleben am Wochenende. Ich hatte dann auch mit einem Medikament angefangen, das ich morgens und mittags genommen habe. Das haben wir dann sehr schnell abgeändert, weil dann eben das in den Nachmittag rein zu doll wurde. Ich habe dann gewechselt auf eins, das ich nur morgens genommen habe. Und am Endeffekt hat mein Arzt damals gesagt, wenn du am Wochenende mit deinen Freunden unterwegs sein willst, dann kannst du die Tablette halt nicht nehmen, weil funktioniert halt nicht miteinander. Und dann ich halt als Teenager, als 15-Jährige, ja gut, dann mache ich das halt nicht. Und die Aufklärung war halt auch bei Weitem nicht so da. Also man hat mir ein Rezept in die Hand gegeben und dann hieß es, ja, wäre ganz gut, wenn du noch eine Verhaltenstherapie dazu machst. Wie gesagt, ich möchte daran erinnern, ich war 15 und ein Teenager und dann war ich einmal bei einer Dame, die mit mir Mandalas malen wollte. Und dann hatte sich das Thema recht schnell erledigt und ich hatte dann eben keine zusätzliche Gesprächsverhalten etc. Therapie dazu, sondern es gab ein Medikament, das wurde eingenommen, es wurde mir gesagt, ja, mach das nach Gefühl und dann wurde das halt so gemacht.
Das ist schon spannend, wie dann damals, also es gibt große Unterschiede zu heute, oder?
Es gibt Gott sei Dank hoffentlich an vielen Stellen Unterschiede, weil wir müssen erstmal sagen, in unserer Welt ist die Art und Weise, wie du wahrnimmst, wie du denkst, häufig nicht mehr so angebracht. Das wäre vielleicht in anderen Zeitperioden, anderen Geschichtsperioden, wäre das super gewesen. Und dann hat man gesagt, ja, aber bloß nicht irgendwie verändern, bloß nicht. Aber die Welt ist jetzt eine Herausforderung, wo du dich irgendwie durchtanken musst. Und da ist halt ein Medikament vielleicht die Spitze des Eisbergs, aber eben, wie du sagst, invest mindestens ein Jahr Verhaltenstherapie, Begleitung, Gruppe, Struktur, wie kann ich das trainieren, genauso wie du vielleicht ja eine Sportart oder die Muskeln aufbaust, da kannst du auch nicht einfach sagen, ja gut, nimm das und dann ist es da, sondern du brauchst Training, du brauchst Begleitung, du brauchst Feedback und eigentlich übersetzt ist es das Gleiche, du musst die Muskeln aufbauen.
Ja.
Oder Muskeln verändern, die Haltung verändern und das ist Übung, Übung, Übung und das kann die Schmerztablette auf der anderen Seite, wenn du Rückenschmerzen hast, auch nicht lösen, sondern muss es durchs ganze Leben gehen, hat Impact aufs ganze Leben und du nickst, du hast es, so wie ich es verstanden habe, glaube ich, auch dann ja irgendwie erfahren über die Jahre ja, dann in deinem Leben.
Wir hatten vor einiger Zeit jetzt auch schon einen Gast, der beschrieben hat, dass ihm damals gesagt wurde, ja, ADHS ist eine Kinderkrankheit.
Genau.
Das war ja bei dir auch der Fall.
Richtig.
Erzähl mal, also wie war da letztendlich der Umgang, dass du gedacht hast, okay, ADHS könnte, ich sag mal jetzt 18, 19, keine Rolle mehr spielen.
Genau, ich habe dann eben, wie gesagt, erfolgreich die 10. Klasse abgeschlossen. Ich musste auch nicht nochmal wiederholen, das hat dann alles geklappt. Mit dem Abschließen der 10. Klasse habe ich meine letzte Tablette genommen und dann war es das. Klo runtergespült sozusagen und habe dann aber, ich habe dann erstmal eine Ausbildung angefangen, die habe ich abgebrochen, das hatte jetzt nichts damit zu tun, das hat mir einfach nicht gefallen und habe dann beschlossen, mein Abitur nachzuholen und für mich war aber ganz klar, ich möchte mein Abitur ohne Medikamente machen, bin dann einfach auf eine Schule gegangen, die mich da mit kleinen Klassen und ansprechbaren Lehrern, sage ich jetzt mal, ein bisschen unterstützt hat und genau, habe dann damals Pädagogik, Psychologie im Hauptfach gewählt und habe halt gemerkt in diesen 2 Jahren so, boah, auswendig lernen, schwierige Geschichte und habe mich dann mal eben irgendwie mich und meine Familie in Anführungsstrichen tiefentherapiert, indem ich einfach alles, was wir in der Schule gelernt haben, irgendwie versucht habe, auf mich und mein Umfeld anzuwenden. Und genau, dann wurde ich irgendwann 18 und irgendwie ging es mir nicht besser und dann hatte ich da diese Diagnosenkataloge und habe mir das alles durchgelesen und habe mir die Symptome durchgelesen und war so, ja okay, ich bin ja jetzt erwachsen, das ADHS kann es ja jetzt nicht mehr sein, aber es ist ja ganz offensichtlich, dass ich in mir immer noch merke, irgendwas stimmt da noch nicht so ganz und dann habe ich mir da diese Kataloge durchgelesen und diese Diagnosen und diese Symptome und bin fast durchgedreht, weil ich dachte, um Gottes Willen, was kommt da jetzt auf mich zu? Und es ging dann ein paar Jahre so. Ich habe mein Abitur dann geschafft, ohne Medikamente, bin dann reisen gegangen. Und irgendwann, es gab dann so 2, 3, 4 Jahre, wo ich wirklich nicht wusste, was ist eigentlich gerade Sache. Waren aber auch Jahre, in denen ich, wie gesagt, reisen war, eher nebenbei gearbeitet habe. Also wo ich jetzt keinen Alltag hatte, in denen ich super krass funktionieren musste. Deswegen war es auch so ein bisschen so, ja, da kümmere ich mich später drum so ein bisschen. Und irgendwann habe ich dann mein Studium angefangen und habe zu der Zeit eine Podcast-Folge gehört, wo es um ADHS bei Erwachsenen ging. Und ich habe diese Podcast-Folge angehört und war so, ach ja, klar, natürlich.
Da war ja mal
ADHS,
was.
ADHS, da war ja mal was. Und dann war ich so, naja, okay, gut. Also ich habe jetzt nicht irgendwie sonstige, weiß ich nicht was, Diagnosen, sondern es bleibt beim Alten. Diese Krankheit ist nicht mit meinem 18. Geburtstag, hat die sich in Luft aufgelöst, sondern die ist immer noch da. Krankheit mag ich eigentlich nicht, das Wort, jetzt ist es mir rausgerutscht, aber genau, es ist immer noch da und dann begann eine lange Reise für mich, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und habe dann einfach ganz viel recherchiert, Podcasts gehört, Creator auch konsumiert, die eben über das Thema ADHS im Erwachsenenalter sprechen und
konntest dich
wieder. Mich da dann wiedergefunden, ja.
Also vielleicht, wenn ich da zwei Sachen sagen darf, oder eigentlich drei. Erstens würde ich mich outen. Mich hat es mal mit 3 Sechsern und 2 Fünfern in der 10. durchgehauen. Und ich habe auch eine Ausbildung abgebrochen, weil ich dann die Schule abgebrochen habe. Bei mir hatte ich keine Diagnose ADHS. Ich glaube, ich habe auch keines, aber es gibt auch andere Umstände, das sozusagen sich schwer zu tun. ADHS im Erwachsenenalter ist in meinen Augen per se ein Unsinn, weil es ist halt eine Diagnose, die nicht diagnostiziert worden ist oder weggeschoben ist im Kindesalter. Es ist, wir wissen sehr gut, es ist in unseren Genen dann und in dem Kontext, Umweltkontext, in dem wir groß werden, gerade dann Schule, stillsitzen, zuhören, nicht gut angeleitet werden, zu wenig Struktur, zu wenig Orga in der Klasse, so viele Eindrücke, da schlägt das Symptom mehr durch, wie dann in einer Lebensphase, wo du letztendlich mehr Freiheit hattest und nicht sozusagen diesen äußeren Anforderungen so dich stellen musstest, dann ist es eben weniger und dann, wenn es wieder wer wird, dann kommt es mehr durch. Das Zweite, ich wäre genauso bei dir, das nicht als Krankheit zu beschreiben. Wir hatten auch gesagt, ich bin auch nicht ein Freund von dem Defizit, sondern es ist ein Aufmerksamkeitsvariantensyndrom, wenn überhaupt. Es ist eine andere Art von Aufmerksamkeit wahrzunehmen. Und vielleicht da, es gibt ja zum einen die Ablenkung, die zerstreuende, schwer konzentrieren. Wie ist es bei dir mit dem, manchmal gibt es auch Themen, wo du tief eintauchen kannst, wo du sagen kannst, du bist auch, wenn du mal ein Thema gefasst hast, eine bestimmte Dange, dann bist du vielleicht auch irgendwie so im Tunnel, bist eigentlich auch schwer abzulenken und hast eine tiefe Aufmerksamkeit. Gibt es denn diese Seite auch bei dir?
Hyperfokus auf jeden Fall.
Hyperfokus hast du auch?
Auf jeden Fall.
Ja, da schau mal her. Ja. Ja, und das ist ja auch eine Chance.
Definitiv. Ja. Sehe ich auch ganz genauso. Also deswegen habe ich auch gerade gesagt, mir ist das Wort rausgerutscht. Ich sehe das selber nicht als Krankheit. Ich nehme es nicht als Krankheit wahr. Ich nehme mich nicht als krank wahr. Und ganz genau, wie du sagst, ich denke auch, also inzwischen, wie gesagt, das ist jetzt fast, weiß ich nicht, 7, 8 Jahre her, dass ich diese Podcast-Folge gehört habe. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, mit dieser Thematik. Und ich glaube halt auch, dass dadurch, dass die Welt immer schneller wird und wir immer mehr Eindrücke haben, wir immer mehr Reize haben, dass natürlich dann auch viel mehr gefordert wird, diese Variation, wie du es gerade schön gesagt hast. Und ich habe mich dann auch mit der Thematik befasst, dass es ja eben, wie du auch gesagt hast, in den Genen oftmals in der Familie weitergegeben wird. Habe mich viel mit meiner Mama unterhalten. Wir haben dann auch mal nochmal so zurückgeguckt, wie war denn meine Oma eigentlich, die leider nicht mehr lebt. Und bin sehr, 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 sehr dankbar. Ich bin sehr glücklich, dass meine Mama, sowohl meine Mama als auch mein Papa, diesem Thema sehr offen gegenüberstehen inzwischen und da auch sich selber an die Nase fassen, sage ich jetzt mal. Und meine Mama und ich sitzen dann manchmal da und gucken so, ach ja, guck, da war die Oma, aber da ist es bei der Oma durchgekommen. Und da kommt es dann bei der Mama vielleicht wieder durch. Und der Fakt ist halt einfach, meine Oma hat in einer Zeit gelebt, in der es sehr viel weniger Reize von außen gab, die dieses ADHS hätten fördern können.
Mhm. Definitiv, so. Wir sind ja in einer ganz anderen Zeit jetzt. Also,
genau.
Und wir haben ja einen Dauertrigger. Ne? Also es ist ja, also es wird ja ganz viel getriggert, sei es durch Social Media. Ne? Also es sind ja alles so Punkte, das sind ja so viele Reize, die auf uns einprasseln. Das kennen wir ja sogar. Ich würde noch sagen, ich kenne noch reizärmere Zeiten, weil ich noch die Zeiten ohne viel Internet, ohne Social Media kenne.
Ja.
Hast du denn auch letztendlich so Fähigkeiten ein bisschen erworben, dass du dich auch ein bisschen von den Reizen abschirmst, sozusagen als Maßnahme, dass du mit deiner Art besser zurechtkommen kannst?
Ich habe Nein sagen gelernt. Ich gehe einfach.
Das ist schon mal richtig.
Ich gehe einfach. Also wenn ich merke, es wird zu viel, also jetzt gerade, wenn ich irgendwie in sozialen Situationen bin, wenn ich abends, weiß ich nicht, mich mit Freunden unterwegs bin, in einer Bar oder auf einer Veranstaltung, jetzt war am Wochenende war CSD, also solche Geschichten, wenn ich merke, es ist zu viel, dann wirklich auf der Hacke, ich sage, Leute, bis hierhin und nicht weiter, ich drehe mich um und gehe nach Hause. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich gerade über die letzten Jahre einfach, ich merke, es wird zu viel und ich entnehme mich der Situation. Also jetzt gerade, wenn so diese Reizüberflutung von außen kommt. Jetzt am Wochenende, wo es so heiß war, war ich mit einer Freundin unterwegs und ich habe auch gemerkt, okay, diese Hitze, ich bin so überstimuliert von dieser Hitze. Und ich habe sie dann angeschaut und habe gesagt, ich weiß, wir sind eigentlich noch den ganzen Nachmittag verabredet, aber ich muss jetzt gehen.
Und dann können wir sagen, diese Nein-Sage-Kompetenz, die kann dir kein Medikament geben und kein Ritalin, sondern dieses ist wahrscheinlich sehr harte Arbeit gewesen, dass du dir das aufbaust.
Ja, und dann halt auch so Sachen wie, weiß ich nicht, Ohrstöpsel rein, wenn es laut ist, Noise Cancel. Also ich gehe ohne Noise Cancel den Kopfhörer nicht aus dem Haus.
Das merke ich mittlerweile auch, dass ich das sehr oft mache. Gestern auch wieder Zugfahrt. Die Zugfahrt war eh wieder eine Fahrt aus der Hölle, weil wieder alles schief gelaufen ist. Und dann fängt es an. Erstmal fangen die Leute an rumzumosern. Das wird immer schlimmer. Dann beschweren sich alle. Dann fängt das Kind an zu schreien nebenan. Und ich merke selber dann auch, dass diese, also das ist jetzt für mich eine ganz, ich bin da nicht so getriggert dann, ne, weil das bei mir auch nicht so ausgeprägt ist, aber ich merke trotzdem, wie anstrengend dann alles für mich wird. Und deswegen Noise-Canceling-Kopfhörer sind wirklich eine sehr, sehr gute Erfindung. Die kann man sehr, sehr gut nutzen, um da einfach auch mal eben einen Ruhepol in lautesten Situationen zu finden.
Ja, ich habe auch immer eine Sonnenbrille dabei. Also ich habe jetzt hier heute eine mit abdunkelnden Gläser. Ich habe immer eine Brille, weil ich auch merke, dass ich einfach...
Wenn es zu hell wird,
wenn es zu hell wird, ist ganz anstrengend. Und halt auch dieses, die Möglichkeit, sich verstecken zu können. Oder eine Cap. Ich habe immer irgendwie eine Kapuze, eine Cap, eine Sonnenbrille. Also ich habe immer irgendwas dabei, wo ich so das, so, mich so ein bisschen in den Kokon packen kann und mich so ein bisschen rausziehen kann.
Ja, mir geht richtig, also es geht, wenn mich jemand sehen könnte, mir geht richtig das Herz auf, wenn ich das so von dir so höre, weil... Was ja toll, also das ist, wie du dir das so aufgebaut hast und eben dann so dich so managen kannst.
Dankeschön.
Das beeindruckt mich.
Du hast ja auch schon vorher mal beschrieben, du bist ja auch eigentlich immer in so einem, also man könnte wie so zwei Welten in dir beschreiben. Du bist in einem ständigen Konflikt, hast du mir erzählt, zwischen deinem introvertierten und deinem extrovertierten Ich.
Genau, das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Ich glaube, das kommt daher, dass ich zum einen mich, wenn ich in einen Raum komme, der mir unbekannt ist, habe ich immer das Gefühl, ich war beim Spielregeln erklären, habe ich nicht zugehört. Also immer, wenn ich in neue Szenarien komme, habe ich das Gefühl, alle wissen Bescheid, wie es funktioniert, nur ich nicht. Und dann kommt diese Unsicherheit und dann kommt eben dieses Introvertierte. Ich werde sehr leise, das mag man jetzt gerade nicht glauben. Man hört mich fast nicht mehr. Ich rede dann so, hallo, Entschuldigung.
Mhm.
Das zieht sich eben schon durch mein ganzes Leben. Und ich habe aber auf der anderen Seite, bin ich glücklicherweise mit Menschen aufgewachsen, die mir beigebracht haben, dass ich alles sein darf und dass ich alles werden kann und dass nach oben eigentlich alles offen ist. Und das heißt, ich habe zum einen beigebracht bekommen, von Menschen, die mich lieben, die mir nahestehen, dass ich laut sein darf. Also ich bin dafür, dass ich noch in den 90ern geboren wurde, mit einem Papa aufgewachsen, der zwei sehr starke Frauen erzogen hat. Also ist, glaube ich, gerade hier im Süden von Deutschland, sage ich jetzt mal, auch gar nicht so unbedingt das Normalste gewesen. Also da bin ich schon teilweise auch angeeckt. Und mein Papa hat mir immer gesagt, ich darf laut sein, ich darf den Raum einnehmen und ich gehöre da genauso hin wie jeder andere auch. Und das ist eben so diese Diskrepanz. Auf der einen Seite habe ich gelernt, und das kommen wir dann auch zum Thema Masking so ein bisschen, es gibt diese extrovertierte Elisa und die ist da und die funktioniert auch hervorragend gut, aber die fühle ich nach innen eigentlich gar nicht so sehr. Also nach innen bin ich immer so, eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung, was hier gerade abgeht, wie ich mich verhalten soll, was ich sagen soll, wie bin ich nicht komisch. Hoffentlich merkt keiner, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, was hier gerade Sache ist. Und nach außen hin weiß ich aber, ich darf laut sein und ich darf irgendwie einfordern. Und jeder hat irgendwie gleich viel zu sagen hier.
Ja.
Und das ist eben so dieses Schauspiel, das ich mit mir selber führe, so ein bisschen.
Ist es normal beim Thema ADHS, dass die Leute dann ja scheinbar widersprüchliche Bedürfnisse auch haben?
Ich glaube, sagen wir mal, das ist die Gefahr unserer Schubladen, wo wir sehr, sehr drüber geredet haben, was ist alles ADHS. Also wenn ich mir jetzt ganz, ganz, ganz klassisch mir das von der Schublade aus anschauen würde, wäre das eher dieses sich introvertiert sein, schüchtern, wer bin ich eigentlich, was ist da eigentlich so los, was nehme ich denn eigentlich so wahr? Eher so eine richtige klassische Facette des klassischen ADHS, weil es ja da mehr darum geht, wie kann ich fokussieren, wie kann ich mich sortieren. Aber eigentlich das, was ich wahrnehme, das nehme ich schon so wahr, wie ich es eigentlich wahrnehme. Und da ist nicht dieser Unsicherheitsfaktor. Dann würde ich einfach mal sagen, bei dir, Elisa, wird es noch ein sozusagen Plus-Symptom geben, noch eine andere Seite, wo du aber, du hast ja selber sogar den Begriff genommen, das Maskieren, wo du über eigentlich ja eine Ressource dafür, wie komme ich zurecht im Alltag, wo du eine starke Erziehung hattest und das dann nicht so durchschlägt. Aber interessanterweise, du trotz der Beziehung dich dann Erziehung in diesen Situationen nicht so sehr authentisch fühlst, sondern eigentlich sagst, wer bin ich denn eigentlich, das passt nicht. Und warum passt es nicht? Weil vermutlich auch einfach mehr oder weniger angeboren die Informationsverarbeitung, was nämlich für Informationen war, wie kommt es in mein Gefühlserleben, bei dir einen anderen Fluss hat, wie so der klassische Fluss. Und da müssen wir jetzt natürlich gut überarbeiten, weil ich wäre jetzt wahrscheinlich mehr im klassischen Fluss. Wie übersetzt du denn eigentlich deine Gefühle? Was nimmst du denn da eigentlich wahr? Also wie nimmst du die Informationen wahr und wie machst du aus deinen Informationen Gefühle? Und wann gibt es vielleicht auch Situationen, wo es passt, wo ich dann doch ich selber bin und nicht ein anderer? Ich rede ein bisschen wirr. Eigentlich nicht typisch ADHS, wenn wir von den Schubladen denken, sondern ADHS plus noch andere Varianten, Facetten.
Da kommen wir mal zu einer anderen Variante und Facette, die noch reinspielt. Du hast mir erzählt, vor einigen Jahren hast du einen Podcast über ADHS und Autismus gehört. Was hat das bei dir ausgelöst?
Genau. Was hat das bei mir ausgelöst? Das hat ausgelöst, dass ich mir gedacht habe, ja krass, das ist es.
Da ist noch was.
Da ist mal was. Es gibt einige, sowohl internationale als auch hier in Deutschland, Creator, gerade Frauen in meinem Alter, die eben über diese Doppeldiagnose sprechen, Autismus und ADHS. Und es muss so in der Zeit gewesen sein, wo Corona angefangen hat. Und als Corona angefangen hat, fand ich das ziemlich geil. Weil zum einen wurde es plötzlich ruhig, man hat nicht mehr ständig überall sein müssen. Und zum anderen gab es ganz klare Regeln. Es war ganz klar geregelt, was darf ich, was darf ich nicht, was darfst du oder ja. Du und was darfst du oder du nicht. Und eigentlich war das für alle ziemlich das Gleiche. Und ich habe mich selber eigentlich als Jugendliche oder auch in meinen Anfang 20ern eher als Regelbrecherin erlebt, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich war das aber auch ein bisschen so ein Zugehörigkeitsgefühl, cool sein wollen, dazugehören. Und dann kam eben Corona und es kamen diese allgemeinen Regeln und ich war plötzlich so, ich weiß ja, was ich zu tun habe. Ich weiß jetzt, was ich darf und was ich nicht darf. Wenn ich in den Raum reinkomme, ich weiß ganz genau, ich muss Abstand halten, ich muss eine Maske anziehen, ich darf dir nicht zu nahe kommen, du musst im Supermarkt Abstand zu mir halten. Wie geil ist das denn bitte eigentlich? Und
es war ganz viel Raum auf einmal
da. Es war ganz viel Raum und es war so ganz klar, was darf man und was darf man nicht. Und ich fand's toll. Ich fand's, also es war, in mir ist plötzlich so ein, es ist wie wenn man sich so in so einem bequemen Sessel sitzt, so, oh, okay, durchatmen, cool. So nach, weiß ich nicht, 24 Jahren war ich endlich mal so, oh, schön, okay, ich weiß, was ich zu tun habe.
Du beschreibst es jetzt so plastisch, so von innen raus und es ist letztendlich genauso, wie gute Lehrbücher das beschreiben, nämlich, dass diese Facette, sprechen wir jetzt von Autismus, sagen wir ja auch da, sagen wir, es ist eine Variante, es ist eine Spielart, die manche Menschen ausgeprägt haben, manche mittel, manche wenig, aber es ist eine Spielart, die sich vor allem zeigt, so im sozialen Kontext, gerade wenn der soziale Kontext sehr, sehr viel ist, dann kann ich das alles gar nicht so richtig verarbeiten, das schlägt so durch, ich wäre unsicher. Und dann ist natürlich super, wenn ich ganz genaue Regeln habe, wenn ich Abstand habe, Distanz, dann kann ich mich dann natürlich, das ist auch natürlich auch, sagen wir mal so, kann ich es auflösen, das ist das Bedürfnis und das spürst du ganz genau und dann geht es dir besser.
Ja.
Und dann war es natürlich eine geile Zeit eigentlich.
Christian, was ist denn der Unterschied zwischen ADHS und Autismus? Erklär uns Autismus mal einmal kurz.
Also ich hatte vorhin schon gesagt, also diese im Vordergrund des ADHS ist es, dass es eher so einen Aufmerksamkeitsstau Steuerungsthema ist. Die Reize, die kommen, kann ich sozusagen standardmäßig, statistisch normal schon wahrnehmen, aber die vielen Reize kann ich sozusagen nicht gut steuern und dann sind so klassische Themen eben, ich springe von den Themen, das überfordert mich, dann wäre ich impulsiv oder ich, das hast du auch, toll, ich kann auch sehr, sehr tief rein fokussieren, Steuerung. Bei Autismus ist es nicht die Steuerung, sondern das ist die Art und Weise, wie die Reize in uns hineinkommen und verarbeitet werden und dann sozusagen die Gefühle in die eine oder andere Richtung verändern. Und insbesondere schlägt es sehr durch, wie ich vorhin gesagt habe, so in diesen sozialen Themen. Ich habe auch dann, weil ich da nicht genau weiß, soll ich mehr mich linksrum verhalten oder rechtsrum, brauche ich gerne auch, suche ich nach Detailsicherheiten. Jetzt so die Frage, ob das bei dir auch so ein bisschen ist. Ich muss schon irgendwie sagen, wissen, wenn ich jetzt mich so und so verhalte, was würde denn passieren? Kann ich den anderen einschätzen? Regeln, dann weiß ich sicher, die Einschätzung ist programmiert. Da gibt es kein links und auch kein rechts. Und über alles nicht zu viele Veränderungen. Viele Veränderungen kosten extremst Energie. Ich habe lieber sozusagen meine Muster, meine Routine. Warum? Weil das Einsteuern der Informationen über einfach eine andere Konnotierung hat, einen anderen Spin in uns drin und eine andere Gefühlswelt macht. Ist das ein bisschen nachvollziehbar oder passt das eigentlich auch so zu deiner Wahrnehmung, Elisa?
Sehr.
Wie bist du auf die Vermutung gekommen, dass es zusätzlich Autismus sein kann? Also du hattest über die Creator gesagt, ne? Aber was ist es bei dir so, dass du sagst, ja, ich glaube, das ist es? Weil man muss dazu sagen, du bist auf der Suche nach der Diagnostik, ne?
Genau. Also ich bin gerade noch auf der Suche nach einem Platz, um diese Diagnostik eben durchzuführen. Und ich kann dir die Frage jetzt so ganz genau ehrlich gesagt nicht beantworten. Mhm. Also wie gesagt, seit meinem Fachabitur damals beschäftige ich mich sowieso mit diesen Thematiken. Ich finde den Forschungsstand auch einfach super spannend. Also ich gucke auch immer wieder so, okay, was gibt es irgendwie Neues, sowohl jetzt irgendwie in den Therapien als auch irgendwie mit Medikamenten, wie auch immer. Und es ist auch alles ein bisschen verschwommen. Ich glaube, bei uns allen sind die Corona-Jahre so ein bisschen verschwommen. Es war ein Prozess. Also ich habe dann einfach viele Informationen konsumiert, ich habe viel in mich reingehört, ich habe dann auch vor 2 Jahren jetzt ungefähr, ging es mir mental gar nicht gut, also da bin ich eigentlich in mir zusammengebrochen. Ich habe dann meiner damaligen Therapeutin, die ich leider nur noch online wahrnehmen konnte, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade von Berlin nach München umgezogen bin, und mit meiner jetzigen Beraterin viel gesprochen, und erst war eben die Vermutung, dass es ein Burnout ist, und mit dem jetzigen Wissensstand oder Vermutungsstand, sage ich jetzt mal, denken wir eher, dass es eben sich autistischen Burnout gehandelt hat, weil ich war einfach, ich konnte nicht mehr. Also, und das war auch nicht wie eine Depression, dass man dann irgendwie nur zu Hause liegt, sondern ich habe tagsüber dann zum Teil auch funktioniert, aber ich war so übersteuert, mein Nervensystem ist nur noch überladen, und ja, es war ein Prozess. Also ich kann es dir ganz genau nicht beantworten. Es ist einfach viel passiert und darüber wurde gesprochen und da ist dann diese Vermutung rausgekommen.
Ja, du arbeitest ja auch an dir. Also du machst jetzt keine klassische Therapie aktuell. Du machst gerade eine systemische Beratung. Da kannst du vielleicht auch mal kurz was zu sagen. Und wie die dir auch hilft, heute Ruhe und Aktivität besser auszubalancieren.
Genau, also ich habe eben längere Zeit Normaltherapie gemacht, also Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie. Und habe mich jetzt aber dazu entschieden, eben eine systemische Beratung zu machen, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt mit der Verhaltens- und Gesprächstherapie, habe da irgendwie so ein Ende für mich erreicht. Und eine sehr gute Freundin von mir ist selber auch systemische Beraterin. Ich habe mich dann viel mit ihr unterhalten und dann hat sie mir gesagt, so ja, wäre das denn nicht vielleicht was, und hat mich dann eben an jemanden verwiesen, weil ich das natürlich nicht bei meiner Freundin in Anspruch genommen habe. Und da bin ich jetzt seit gut einem Jahr in unregelmäßigen Abständen, muss man auch dazu sagen, weil es einfach von der Arbeit her auch nicht immer so gut funktioniert. Mhm. Und es ist halt ein ganzheitlicher Ansatz. Und wir gehen da halt weniger darum, das Wieso zu finden, sondern das Wieso haben wir eigentlich schon. Also warum fühle ich mich so, wie ist es dazu gekommen? Und es geht sehr viel mehr darum, wie kann ich das wirklich auch ändern, und aber halt eben nicht, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also es ist so, es ist irgendwie näher bei mir. Also ich gehe dann zum Beispiel, es gibt dann auch so Reisen, also dass ich sage, okay, ich gehe jetzt bewusst zum Beispiel in mein Kinderzimmer zurück und nehme mich einfach mal in den Arm. Oder sag irgendwie dem Kind, das in der Schule gemobbt wurde, weil es anders ist, sage ich einfach mal, hey, du bist gut so, wie du bist. Und also es geht irgendwie mehr darum, meinen Wert wieder aufzubauen. Und das ist ja auch so ein ganz spannendes Thema. Ich bin ja immer der Meinung, die anderen haben recht. Mhm. So ein bisschen. Also wenn ich einen vermeintlichen Fehler mache, dann denke ich immer so, ja, ich muss den Fehler gemacht haben. Ich komme gar nicht auf die Idee, dass, oder jetzt gehen wir mal weg von Fehler, aber ich komme gar nicht auf die Idee, dass ich irgendwie, dass das so, wie ich das mache, eine Wertigkeit hat. Und das lerne ich da halt gerade. Genau.
Ist systemische Beratung ein guter Ansatz auch?
Wenn wir jetzt nochmal über die Facetten nicht Selbstorganisation gehen, sondern eher über das Teil Unsicherheiten, wie erlebe ich mich, sozialer Kontext, wo brauche ich Orientierung, ist natürlich systemisch jetzt eine schöne nächste Ausbaustufe, die gefühlt für mich gut passen könnte und eben dann natürlich auch einzahlt gerade auf das, wie kann ich mich selber akzeptieren, wie kann ich mich selber wertig fühlen, wie kann ich in meinem Wert in Beziehung gehen, wo ich mich ja dann wieder weniger wertig fühle. Und wenn ich da sozusagen eine neue Routine oder mich da routiniere, ist das natürlich jetzt, also du beschreibst ja, du profitierst davon. Und wenn du, wer heilt, hat recht und du profitierst davon, das passt gut. Vielleicht nochmal so eines nur zum Verständnis. Das Ganze liegt heute auch so, wenn wir mal unsere ganze Neuroverarbeitung anguckt, diese Zentren, die liegen ja auch nah beieinander und diese Botenstoffe, die wir so kennen und die wir haben, zahlen eben sowohl auf das eine als auch auf das andere ein. Und wenn man sehr feinfühlig ist und sozusagen fortgeschritten ist und differenziert ist, es ist nicht ungewöhnlich, dass beide Facetten zusammenkommen und miteinander auftreten. Und weil du in dem einen schon sehr geschult bist, dein Training hast, Steuerung, kommst du natürlich jetzt auch leichter in das Spüren auch von noch weiteren Komponenten.
Jetzt sind wir, also das ist krass, wir sind nämlich schon wieder kurz vorm Ende der Folge. Die Zeit fliegt mal wieder. Zähl uns doch noch, was bedeutet Lebensqualität heute für dich und was möchtest du vor allen Dingen auch Menschen sagen, die sich jetzt vielleicht gerade in deiner Geschichte wiedererkennen?
Lebensqualität für mich heute bedeutet, mich gezielt in Situationen zu begeben, mich mit Menschen zu umgeben, bei denen ich sein darf, bei denen ich nicht das Gefühl habe, masken zu müssen, cool sein zu müssen, jemand zu sein, von dem die Gesellschaft glaubt, dass er so sein soll. Mhm. Also ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, warum ich mich wie mit Menschen umgebe. Und da habe ich jetzt inzwischen auf jeden Fall ganz tollen, inzwischen deutlich kleineren Kreis, bei dem ich aber einfach ich sein darf, wo ich dann auch einfach merke, wenn ich nach Hause komme, ich bin energiegeladen und habe nicht Energie verloren. Mhm. Das war früher leider sehr oft der Fall. Und ja, einfach, ich merke, dass gerade so die letzten 1-2 Jahre, umso mehr ich verstehe, wie mein Kopf funktioniert, umso besser kann ich meinen Werkzeugkasten aufbauen. Und umso weniger bin ich übersteuert und mein Nervensystem ist inzwischen fast ruhig und ausgeglichen. Fast. Aber ich weiß, wie ich es eben auch nach unten bekomme.
Ja.
Und einfach dieses Wissen zu haben und da reagieren zu können, Nein sagen zu können, gehen zu können, ohne dass ich mir denke, oh Gott, was mögen die anderen jetzt wohl denken, wenn ich früher von der Party gehe. Ist mir inzwischen alles egal. Und dass es mir egal ist, was andere darüber denken, was ich dafür tue, dass es mir gut geht. Das ist meine Lebensqualität.
Ist das nicht das Schönste, wenn es einem egal ist, was andere denken?
Ja.
Da ist das Leben schon um einiges einfacher. Christian, hast du noch irgendwas zum Abschluss für Menschen da draußen, die sich vielleicht hier gerade wieder erkennen?
Ich glaube, dass es jetzt so schön ausgedrückt ist, was Lebensqualität sein kann und um was es geht, dass ich es nur zerreden könnte. Also es
gut.
Zum zweiten Mal oder zum wiederholten Mal heute geht mir sehr das Herz auf.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Das ist, finde ich, immer sehr schön, wenn dir das Herz aufgeht, Christian. Ja, letztendlich bleibt einfach zu sagen, ADHS endet natürlich nicht mit der Kindheit, das habe ich schon mal gesagt. Neurodivergenz bedeutet nicht falsch zu sein, bedeutet auch nicht krank zu sein. Das ist auch ein ganz klarer Punkt. Und manchmal braucht es eben Jahre, um sich selbst zu verstehen und seinen Werkzeugkoffer Stück für Stück zu packen, damit man auf eine gute Reise geht. Und sich selbst zu verstehen verändert nicht, wer wir sind, aber es verändert, wie wir mit uns umgehen.
Das hast du sehr schön gesagt.
In der Tat, philosophisch.
Und da bleibt mir nur zu sagen, danke, dass du unser Gast warst.
Danke,
schön,
dass ich hier sein durfte.
Mit dir aufgenommen zu haben und vielen Dank für deine Offenheit und deine Geschichte.
Sehr, sehr gerne. Danke und euch.
Danke, Christian.
Danke, Lisa. Danke, Lars.
Bis zum nächsten Mal. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.